Netz- und Tarifthemen im Fokus. Der Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcast von Teltarif.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcasts von Teltarif.de. Ja, heute mal mit dem Markus und im Studio oder im Büro, in der Redaktion sozusagen, haben wir heute noch jemanden, der ist sogar das erste Mal heute dabei beim Podcast, nämlich den...
Ja, hallo, hier ist der Michael Fuhr. Jo, hallo, Leute.
Tja, Michael, wer natürlich Teltarif.de liest, der weiß, er berichtet hauptsächlich bei uns über digitalen Rundfunk, sei es Radio, sei es Fernsehen. Und im Fernsehen, da tut sich ja noch im März einiges.
Ja, genau. Am 29. März wird das alte terrestrische Antennenfernsehen, DVB-T, abgeschaltet. Noch nicht in ganz Deutschland, erstmal in den wichtigen Ballungsgebieten. Es wird umgestellt auf DVB-T2. Das hat einige Vorteile für Zuschauer, kann man sagen, aber auch einige Nachteile. Also der Vorteile sind natürlich, man bekommt mehr Programme in vielen Regionen. Man bekommt dann erstmals auch über Antenne Fernsehen in HD-Qualität. Nachteil, kann man sagen, ist unter anderem, dass die Privatsender jetzt verschlüsselt werden, die großen. Das heißt, einige kleine gibt es dann noch unverschlüsselt, Shoppingkanäle und so weiter. Aber wer beispielsweise RTL, Sat1, Pro7 und so weiter schauen möchte, der muss künftig einen kleinen Obolus zahlen. Das heißt, das Ganze wird angeboten unter der Marke Freenet TV. Und
ist ja eigentlich irreführend, ne? Es ist ja eigentlich dann weder free noch net, sondern es ist ja verschlüsselt und on the air.
Gut, Freenet ist natürlich eine bekannte Marke und man muss sich jetzt natürlich erstmal dran gewöhnen, dass das jetzt natürlich auch im klassischen Broadcast-Fernsehbereich eingeführt wird. Kam halt daher, dass Media Broadcast von Freenet aufgekauft wurde und deswegen heißt das Ganze jetzt, wie gesagt, Freenet TV. Ja, und wie gesagt, ich habe ja schon mal ein bisschen gesagt, das Ganze wird jetzt kostenpflichtig und es kostet dann im Jahr 69 Euro, wenn man Freenet TV abonniert. Man bekommt dafür die Privatsender dann in HD, aber man muss jetzt natürlich mal schauen, wie viele Leute machen jetzt das mit, denn wie gesagt, es gibt ja dann die SD-Alternative gar nicht mehr beim terrestrischen Antennenfernsehen. Das heißt, man muss zwingend, wenn man DVB-T2 auch weiter nutzen will, wenn man dann RTL, Sat1 und die Privaten schauen möchte, das Ganze dann auch abonnieren.
Ja, und ein Nachteil meiner Ansicht nach ist es natürlich auch, dass das momentan ja pro Fernseher gilt. Das heißt, wenn ich jetzt im Wohnzimmer einen Fernseher habe, im Kinderzimmer vielleicht noch einen Portablen fürs Wochenendhaus oder für den Urlaub, dann fallen die 69 Euro ja mehrfach an.
Ja, das ist richtig und da kann natürlich eine ganz schöne Summe zusammenkommen. Also gehen wir beispielsweise jetzt mal von einem Haushalt aus mit 4 Personen. Ja, dann gibt's bis jetzt 4 Fernseher dort. Ich sag jetzt mal, im Wohnzimmer steht einer, im Schlafzimmer der Eltern steht einer, dann haben die beiden Kinder vielleicht noch einen Fernseher. Ja, und dann fallen diese 69 Euro dann natürlich dann 4-mal an, ne? Und das ist natürlich dann schon eine ganze Menge, zieht schon ganz schön ins Geld rein. Es sei denn, man verzichtet auf die private Sender, denn ARD, ZDF, die öffentlich-rechtlichen Programme, die gibt es weiter unverschlüsselt und kostenlos.
Wie viele Programme wird es denn überhaupt auf DVB-T2 geben?
Also das Programmangebot variiert. Man kann sagen, in den Ballungsgebieten, da sind das dann schon bis zu 45 Programme. In ländlichen Regionen wird es dann ein bisschen weniger sein. Da werden ja dann oft nur die Öffentlich-Rechtlichen ausgestrahlt. Da kann man so ungefähr von circa 20 Programmen ausgehen. Hier und da ein bisschen mehr. Das kommt immer drauf an, ob man im Überschneidungsgebiet von mehreren Sendern wohnt. Also man kann in jedem Fall sagen, je nach Region in Deutschland 20 bis circa 45 bis maximal, wirklich absolut maximal 50 Programme.
Und welche Programme sind das so im Einzelnen? Ich meine, ARD und ZDF sind jetzt eigentlich nur 2. Wie kommt man jetzt auf 20 öffentlich-rechtliche Programme?
Gut, da werden natürlich jetzt die ganzen Sonderkanäle noch ausgestrahlt. Es gibt ja die Gemeinschaftskanäle, die ARD und ZDF gemeinsam gestalten. Die Spartenkanäle, beispielsweise den Kika, Dreisat, Phoenix. Dann sind dabei die ganzen Digitalkanäle von ARD und ZDF, also beispielsweise jetzt One HD und ZDF-Info ist mit dabei. Also es sind dann schon einige noch. Und es kommt dann auch noch dazu, die dritten Programme werden dann auch noch verbreitet. Das sind halt pro Region so bis zu 5 bis 6 dritte Programme gibt es dann noch zu sehen. So wie es jetzt bei DVB-T eigentlich auch schon war. Da hat man ja da auch pro Region nicht nur das örtliche dritte Programm empfangen, sondern hat dann als Bonus dann auch schon 4 bis 5 weitere Programme bekommen. Und wie gesagt, das alles künftig dann in HD. Und dann kommen natürlich dann im Endeffekt dann 20 öffentlich-rechtliche Programme dann auch zusammen.
Und welche Sender kann ich immer Freenet TV dann sehen?
Das sind natürlich die Sender der großen Privat-TV-Gruppen. Pro7, Sat1 und RTL. Dazu gibt es aber auch noch ein erweitertes Angebot. Also unter anderem ist Sport1 mit dabei. Eurosport hat jetzt einen Vertrag abgeschlossen. Es sind halt auch noch Tele5. Also im Prinzip kann man so sagen, das Grundangebot der deutschen Privat-TV-Szene ist dann in jedem Fall über Freenet TV zu empfangen. Und es sind auch noch nicht alle Verträge abgeschlossen. Das heißt, es kann sein, dass der eine oder andere jetzt noch dazu stößt. Also es heißt dann im Endeffekt, hat man dann schon ein Angebot, das will man zumindest erreichen, so zwischen 25 und 30 Privatsendern dann über Freenet TV.
Wenn ich Freenet TV empfangen möchte, was muss ich denn dann genau unternehmen?
Ja, man braucht natürlich jetzt mehrere Sachen. Das ist generell bei DVB-T2 nicht so einfach. Also Grundbedingung ist erst schon mal, man braucht ein DVB-T2-Empfangsgerät, das auch noch den in Deutschland verwendeten HEVC-Kodierungsstandard besitzt. Darüber hinaus, also gut, ich muss erstmal dazu sagen, diesen Standard, das erkennt man beim Gerät an dem grünen DVB-T2-HD-Logo. Da soll man also in jedem Fall darauf achten, dass man da nicht ein Empfangsgerät aus Versehen erwischt, das in Deutschland gar nicht geeignet ist, denn DVB-2 ist leider nicht DVB-T2. Es wird beispielsweise in Österreich ein ganz anderer Standard eingesetzt. Hier in Deutschland ist es H265, in Österreich beispielsweise H264. Und das heißt, die Geräte, die auf dem österreichischen Markt verfügbar sind, die sind in Deutschland unbrauchbar für DVB-T2. Das ist das eine. Das andere, was man noch benötigt, ist dann auch noch ein Receiver mit einem Kartenslot beziehungsweise mit einem integrierten Verschlüsselungssystem für Irdeto. Das ist dann halt für Freenet TV geeignet. Da gibt es jetzt auch noch ein weiteres Logo. Das ist nämlich Freenet TV. Da sollte man dann auch drauf achten. Und wenn man dann ein Gerät erwischt hat, das also sowohl dieses grüne DVB-T2-HD-Logo besitzt, als auch das Freenet-TV-Logo, dann kann man davon ausgehen, man hat in jedem Fall das richtige Gerät erwischt.
Ja, und dann gibt es mittlerweile ja auch noch Freenet-TV Connect. Was hat es denn damit auf sich?
Freenet TV Connect ist noch ein Zusatzangebot. Wer seinen Receiver dann mit dem WLAN-Router verbindet, der bekommt dann nochmal ein Zusatzangebot in Form von Mediatheken, in Form von weiteren linearen Kanälen. Das sind dann alles Dinge, die über das Internet ausgestrahlt werden. Das heißt also, es ist dann noch ein Bonus, aber, und das macht die Sache natürlich nicht einfacher, dann müsste man, wenn man das auch noch haben möchte, sogar auf ein drittes Logo achten beim Kauf, nämlich auf das Freenet TV Connect Logo.
Das heißt, nicht jedes HBBTV-fähige Gerät kann auf Freenet TV Connect.
Ja, das ist leider im Moment noch der Fall. Also Freenet TV hat angekündigt, dass es dort in jedem Fall auch noch ein Update gibt. Für einige Geräte, aber auch nicht für alle. Das heißt also, man muss in jedem Fall dort schauen, dass man dann das Freenet TV Logo auch irgendwo erwischt. Dann geht man im Moment ganz auf Nummer sicher. Es kann allerdings dann in jedem Fall auch sein, dass es dann noch einige Geräte gibt, wo es dann halt per Firmware-Upgrade dann noch zugefügt wird.
Es gab ja auch bisher für den alten DVB-T-Standard die Möglichkeit, zum Beispiel Sticks fürs Laptop zu nehmen oder zum Beispiel auch Empfänger, die sich mit dem Smartphone oder mit dem Tablet kombinieren ließen. Gibt's das denn auch schon?
Das gibt's auch schon für DVB-T2. Im Moment in erster Linie noch ohne Freenet TV. Da sollen also erste Sticks, beziehungsweise ich bin der Meinung, es ist der erst jetzt mittlerweile auf dem Markt angekommen. Andere empfangen dort auch nur die öffentlich-rechtlichen Geschichten. Das heißt also ARD, ZDF-Programme und die Zusatzkanäle, was ich schon dort geäußert hatte. Es gibt auch kleine Dongles für Smartphones, wo man dann DVB-T2 auch auf dem Smartphone empfangen kann. Das ist allerdings jetzt alles noch in der Entwicklung. Und da muss man dann halt jetzt mal abwarten, wie sich da der Markt entwickelt und ob es da auch zusätzliche Geräte dann in Zukunft dann auch noch für die mobile Nutzung auch gibt.
warum sollte man DVB-T2 nutzen und nicht beispielsweise Satellitendirektempfang oder DVB-C via Kabel?
Also in jedem Fall, der große Vorteil von DVB-T, dem alten DVB-T, war ja auch schon die Unabhängigkeit. Das heißt also, damals gab es ja auch den Slogan überall Fernsehen. Der ist auch bei DVB-T2 noch gegeben. Das heißt, man braucht wirklich nur eine kleine Antenne. Man muss nicht immer, wenn man beispielsweise in den Urlaub fährt, eine Satellitenschüssel mitnehmen. Beim Kabel geht das gar nicht. Da ist man ja sowieso auf einen stationären Empfang angewiesen. Und da hat natürlich DVB-T2 schon Vorteile, weil es halt über Antenne kommt. Man kann beispielsweise auf einer Gartenparty auch Fernsehen ohne großen Aufwand. Man muss nicht erst noch groß eine Satellitenschüssel installieren. Man kann das also wirklich dann über Antenne dann auch nutzen.
Wo überall kann man die neuen Programme empfangen?
Das wird sukzessive aufgebaut. Also wie gesagt, am 29. März startet jetzt der Regelbetrieb erstmal in den großen Ballungsgebieten, auch schon in einigen ländlichen Regionen. Das wird aber so nach und nach erst ausgebaut. Das heißt also, der Endausbau ist dann erst im ersten Quartal 2019 erreicht.
Wie erfahre ich als Interessent, ob ich in der eigenen Region DVB-T2 schon empfangen kann?
Das geht über eine Website am besten. Das ist die Webseite von dem Projektbüro. Das ist die Adresse www.dvbt-2hd.de. Da ist unter anderem auch eine Karte hinterlegt, wo man dann in jedem Fall dann auch mal dann reinklicken kann und dann mal sieht, wohne ich jetzt schon in einem der DVB-T2-Empfangsgebiete oder kommt das jetzt erst noch? Das sieht man dann also in jedem Fall schon mal, bin ich schon jetzt in dem Bereich drin oder noch nicht.
Gibt es denn auch Zusatzangebote, zum Beispiel elektronischen Programmführer? Gibt es Timeshift-Möglichkeiten? Kann ich die Programme auch aufzeichnen? Wie schaut das dann bei DVB-T2 aus?
Also prinzipiell besteht die Möglichkeit, wobei das Ganze ist natürlich auch wieder hardwareabhängig. Das heißt also, die simplen DVB-T2-Geräte haben oft einen EPG integriert, aber nicht unbedingt eine PVR-Funktion, also Personal Video Recorder. Das sind Sachen, die dann höherwertigere Geräte dann in jedem Fall integriert haben. Das ist also jetzt, wie gesagt, das hängt davon ab, was der Kunde da möchte. Und wie gesagt, einfachste Geräte gibt es ja so ab 30 Euro. Und wer dann allerdings dann auch noch eine Personal Video Recorder Funktion haben möchte, der muss dann in der Regel so schon 50 Euro dafür ausgeben. Dann ist das also schon mit integriert auch.
Und dann gegebenenfalls je nach Empfänger auch noch eine Festplatte dazustellen.
Natürlich, ja klar. Das gehört natürlich auch dazu. Die braucht man dann extern in jedem Fall auch noch. Denn intern gibt es auch Geräte mit eingebauter Festplatte, aber das ist eher selten. Und die sind natürlich auch relativ teuer, diese Geräte.
Was würdest du denn empfehlen? Was sollte man für ein gutes Gerät ungefähr anlegen?
Also ja, das ist halt immer die Frage, was man möchte. Ich empfehle in jedem Fall schon zu einem namhaften Hersteller zu greifen, ein Gerät von einem namhaften Hersteller. Da ist es so, dass ein sogenannter Free-to-Air-Receiver, der also die öffentlich-rechtlichen Programme empfangen kann, so ungefähr ab 50 Euro kostet. Ein Gerät, das die Privat-TV-Sender zusätzlich empfängt, also Freenet-TV, das kostet so ungefähr 70 Euro. Und ein Gerät, das dann auch noch Internetanbindung hat, also dann auch noch Online-Dienste zusätzlich empfängt, das kostet dann so ungefähr um die 100 Euro, kann man da schon rechnen.
Kann man ja eigentlich nicht meckern. Wie sieht's denn antennenmäßig aus? Muss ich mir dann wieder eine Riesenantenne aufs Dach schnallen wie früher oder wie schaut das dann aus?
Also das kommt natürlich auch auf die Region drauf an. Wer im Moment schon DVB-T empfängt und das über eine kleine Zimmerantenne tut, der kann diese Zimmerantenne in der Regel weiter nutzen. Das ist also gar kein Problem. Da werden dann gegebenenfalls nur die Kanäle geändert. Und man braucht, wie gesagt, dann die neuen Receiver. Aber an sich, die Antenne kann man weiter benutzen. Wer dann etwas außerhalb dieses Indoor-Bereichs wohnt, da sieht das ein bisschen anders aus. Der benötigt in jedem Fall dann schon eine Dachantenne. Aber das war bis jetzt, wie gesagt, beim alten Antennenfernsehen DVB-T auch der Fall. Man kann generell auch sagen, bei DVB-T2 entwickelt sich teilweise auch die Reichweite recht positiv. Also die Privatsender beispielsweise werden in mehr Regionen ausgestrahlt. Zum Beispiel hier, jetzt so gut 100 Kilometer von hier, gibt es eine Region, das Rhein-Neckar-Gebiet. Da wird also das Privat-TV erstmals über Antenne zu sehen sein. Also es gibt insgesamt schon mehr Regionen, wo es dann auch das Gesamtangebot, das heißt also zusammen mit den Privatsendern, auch über eine kleine Antenne dann zu empfangen ist.
Ja, momentan ist es ja so, dass man über Satellit oder im Kabel die privaten Programme dann auch noch quasi kostenlos praktisch im SD-Format empfangen kann. Wie sieht denn da die Zukunft aus? Ich meine, das kann ja doch den einen oder anderen geben, der sagt sich jetzt möglicherweise, ich wechsle jetzt von DVB-T zum Beispiel aufs Kabelfernsehen, aufs Satellitenfernsehen, um eben im Endeffekt das Geld zu sparen. Geht die Rechnung auf?
Die Rechnung geht im Moment noch auf. Man muss natürlich dann abwarten, wie es dann mal aussieht, wenn SD abgeschaltet wird. Denn die privaten TV-Programme sind in HD nirgendwo kostenlos zu haben. Das heißt, auch bei Kabel und Satellit nicht. Im Moment gibt es kostenlos RTL, Sat1 und Co. halt noch, wenn man in SD schaut, über Kabel und Satellit. Das ist aber irgendwann auch absehbar. Also man rechnet damit vielleicht ab Mitte 2020er Jahre, dass dann wirklich nur noch HD-Fernsehen läuft. Und dann kann es durchaus sein, dass dann auch RTL, Sat1 und die großen Privatsender nur noch verschlüsselt empfangbar sind und dass man dann in jedem Fall eine Gebühr für die Privaten dann zahlen muss.
Das heißt längerfristig auch keine Alternative?
Im Moment, wie gesagt, noch eine Alternative, solange es noch läuft. Ich würde in jedem Fall allen Leuten dazu raten, die im Moment DVB-T nutzen, vor allem die es als Zweitgerät nutzen, dann auf DVB-T2 umzusteigen, weil, wie gesagt, es hat auch große Vorteile, gerade im Bereich der Flexibilität bei Zweitgeräten, Drittgeräten oder wenn man dann, wie gesagt, wirklich mal dann auf der Terrasse Fernsehen schaut, da sollte man in jedem Fall dann weiter zu DVB-T2 greifen.
Programmvielfalt, wenn man die berücksichtigt?
Programmvielfalt ist in jedem Fall bei DVB-T2, das habe ich ja auch schon mal erwähnt, mehr gegeben.
Vergleich zu Satellit oder Kabel, meinte ich jetzt.
Achso, im Vergleich zu Satellit und Kabel eher nicht. Also da ist es in jedem Fall so, dass Kabel und erst recht der Satellit natürlich noch viel mehr zu bieten hat. Beim Satelliten-TV über Astra alleine hat man ja schon weit über 150 Programme, auch ausländische Programme. Also da kann man natürlich sagen, da kann DVB-T2 auch nicht mithalten.
Hand aufs Herz, wer zahlt für RTL Sat1, ProSieben und Vox?
Das ist eine gute Frage. Die Frage hat man sich ja auch schon gestellt beim Satellitenfernsehen, wer zahlt für HD+. Es gibt ja doch einige, die das gemacht haben. Also man hat ja da mittlerweile weit über 1 Million Abonnenten. Man muss jetzt natürlich mal schauen, gehen die Leute das tatsächlich mit? Viele sagen ja im Moment, nein, sie zahlen nicht für werbefinanziertes Fernsehen. Aber
auch
dann,
bei Sky kommt immer mehr Werbung, so ist es ja nicht.
Ja, das ist schon richtig, ja. Aber die spannende Frage ist jetzt natürlich, wenn dann die großen Events kommen, wenn dann die Formel 1 kommt, wenn dann Fußballspiele kommen, Fußball-Länderspiele, wollen die Leute da tatsächlich drauf verzichten? Und wenn es dann mal so weit ist, dass dann ein Qualifikationsspiel auf RTL läuft und der Antennenzuschauer kann das dann nicht mehr sehen, kann ich mir schon vorstellen, dass dann der eine oder andere dann doch sagt, ach, dann muss ich jetzt doch Freenet TV abonnieren, weil ganz auf Fußball verzichten will ich jetzt doch nicht.
Es gibt ja auch Streamingdienste wie Zattoo zum Beispiel, die jetzt auch gerade im Zuge der Umstellung DVB-T auf DVB-T2 für ihr Angebot werben und sich als Alternative sehen. Siehst du das als Alternative?
Bedingt ja, andererseits auch wieder nein, denn Zattoo ist insgesamt doch teurer, wenn man das mit Freenet TV vergleicht. Also bei Zattoo gibt es ja auch ein kostenloses Grundangebot, da sind noch einige Privatfernsehsender dabei, aber eben auch nicht RTL, Sat1 und die großen Privaten. Da gibt es dann halt dieses High EQ, nennt sich das bei Zattoo, also ein Zusatzangebot, wo auch eine bessere Qualität zu haben ist, die mit HD vergleichbar ist, aber dafür müssen die Leute halt auch zahlen und das ist insgesamt teurer als Freenet TV.
Kommt noch dazu, um das zu ergänzen, dass in Deutschland bei Zattoo die großen Privaten nur in SD ausgestrahlt werden.
Richtig, genau. Ja, das ist nämlich auch noch der Fall und das ist, wie gesagt, sollte man dann auch beim Wechsel überlegen, auch wenn jetzt im Moment ziemlich viel Werbung betrieben wird für Umstieg auch auf Alternativen zu DVB-T2. Da sollte man natürlich immer einen Preisvergleich machen und sich auch immer die Angebote anschauen. Ist das alles wirklich tatsächlich HD Fernsehen, sind da auch genügend Programme dabei, die mich interessieren? Das sind halt immer so die Kriterien, die da auch mit eine Rolle spielen.
Ja, Michael, dann danke ich dir ganz herzlich und schauen wir mal, wie es dann wird mit DVB-T. Wir würden uns natürlich auch freuen, vielleicht über das ein oder andere Feedback an podcast@teltarif.de, gerne auch im Hinblick auf den Empfang von DVB-T und dann natürlich ab Ende März DVB-T2.
Ja, alles klar, Markus, dann bedanke ich mich auch.
Danke, tschüss.
Während wir, die Podcast-Moderatoren, bereits an den neuesten Strippen ziehen und den Tarifdschungel durchforsten. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf teltarif.de.